Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wilhelmshaven und Brunsbüttel machen in diesen Tagen von sich reden. Die beiden norddeutschen Städte in Schleswig-Holstein sind die ersten, in denen schwimmende Flüssiggasterminals in Betrieb gehen sollen. In Wilhelmshaven soll es schon im Winter losgehen. Flüssiggas soll in naher Zukunft russisches Pipeline-Gas ersetzen. Geliefert werden soll unter anderem aus Katar. Und der Emir von Katar war heute in Berlin zu Gast. Andreas Reuter.
Wie kommen wir ohne Gas aus Russland durch den nächsten Winter? Als Ersatz soll Flüssiggas her, kurz LNG. Aber Katar wird dabei vorerst keine große Hilfe sein. Wann wird Katar Flüssiggas nach Deutschland liefern können, wurde der Emir des Landes gefragt.
Hopefully first delivery 2026, 2027.
Erste Lieferung hoffentlich 2026 oder 2027, sagte der Emir von Katar bei der Pressekonferenz an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch zu möglichen Liefermengen war er da gefragt worden, aber
these technical issues, I said they're very technical, I'm not the best expert in answering this question.
Das sind sehr technische Fragen. Ich bin da wirklich nicht der beste Experte, um solche technischen Fragen zu beantworten, so die Auskunft von Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Immerhin noch dies.
Whatever we can provide for energy security in Europe, we will make sure that we can provide.
Was immer wir zur Energiesicherheit in Europa beitragen können, wir werden sicherstellen, dass wir es liefern können. So der Emir. Konkreter wurde auch Olaf Scholz nicht.
Scheich Tamim und ich sind uns einig, dass Katar und die Bundesrepublik im Energiebereich künftig enger zusammenarbeiten werden. Daher begrüße ich die heute unterzeichnete Energiepartnerschaft. Sie öffnet viele Möglichkeiten für eine erfolgreiche Kooperation.
Das besagte Abkommen hatten zuvor Scheich Al Thani und Wirtschaftsminister Robert Habeck unterschrieben. Beide Seiten erkannten ein hohes Potenzial für eine vertiefte Zusammenarbeit, heißt es in einer Pressemeldung aus Habecks Ministerium. Die neue Partnerschaft werde Deutschland durch den Bezug von LNG-Importen aus Katar bei der Diversifizierung seiner Gasversorgung helfen, heißt es darin und zugleich, so wörtlich, der bilaterale Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff einen Schub verleihen. Auch hier keine Angaben, wann und wie viel Flüssiggas aus Katar geliefert werden soll. Immerhin, Katar werde über 27 Milliarden Dollar investieren, um die Gasförderung zu steigern, hatte der Botschafter Katars im Interview mit dem Handelsblatt angekündigt. Auch plane man den Bau von 100 neuen LNG-Tankschiffen, so der Botschafter.
Flüssiggas also auch aus Katar irgendwann, aber ist das wirklich eine gute Nachricht? Bis zu 12 LNG-Terminals könnten in Deutschland entstehen, wahrscheinlich sind im Moment 7. Eine Perspektive, die Deutsche Umwelthilfe als Horror bezeichnet für das Klima und sie ist damit nicht allein. Wir fragen Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er leitet dort die Abteilung Energiesysteme. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Die deutsche Umwelthilfe prognostiziert, die gesetzten Klimaziele kann man damit vergessen, weil die CO2-Bilanz von Flüssiggasterminals so schlecht sei. Hat sie recht?
Naja, also es ist insofern richtig, dass wir zu Erreichen der Klimaziele mittel- bis langfristig unseren fossilen Gasverbrauch massiv reduzieren müssen. Also da geht es ganz konkret für die Klimaneutralität 2045 darum, dass wir dann eben auch innerhalb von 20 Jahren diesen fossilen Gasverbrauch auf nahezu null reduzieren müssen. Gleichzeitig ist es so, dass unter den fossilen Energieträgern es tendenziell so ist, dass wir eben am schnellsten aus der Kohle rausgehen müssen, weil da eben die CO2-Intensität am höchsten ist und das Gas dann tendenziell ein bisschen später kommt. Was wir aber auch sehen ist, dass in dem Maße, in dem wir ambitionierte Klimapolitik haben, wir auch schon so bis 2030 sehr, sehr deutliche Einsparungen beim Gas erzielen können. Da geht es so um 20-30%. Und was jetzt natürlich ein Problem ist, ist, dass in dem Maße, in dem der Gaspreis halt massiv hochgeht und dadurch Anreize zur zusätzlichen Gasförderung und zum Import von Flüssiggasen entsteht, dass da eben neue Pfadabhängigkeiten geschaffen werden, die es langfristig schwieriger machen, von Gas in dem Maße wegzukommen, in dem wir es eigentlich brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Für die Berechnung der Klimabilanz von Erdgas ist ja auch entscheidend, wie es gefördert wird. Was spielt da konkret mit rein?
Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Gasförderung deutlich klimaschädlicher ist als meistens angenommen. Und es liegt daran, dass wir eben beim Gas nicht nur die Emissionen haben, die da entstehen, wo das Gas verbrannt wird, also in den Häusern, in der Fabrik oder im Kraftwerk, sondern dass eben auch bei der Gasförderung und beim Transport von Gas, von fossilem Erdgas deutliche Emissionen entstehen. Das ist sehr verschieden, je nach Art des Gasförderns und je nach Transport. Und da ist beim LNG oder beim Flüssiggas besteht das Problem, dass eben dieses Flüssiggas erst noch verflüssigt werden muss mit einem Energieaufwand von so circa 10% und eben dieser zusätzliche Energieaufwand dann auch mit zusätzlichen CO2-Emissionen zum Buche schlägt. Es ist auch so, dass in vielen, also dass zum Beispiel Fracking-Gas, das für Flüssiggas verwendet wird, dass da auch die Methanemissionen bei der Förderung sehr massiv sein können, was dann dazu führt, dass eben über die gesamte Lieferkette hinweg zusätzlich zu den direkten Emissionen nochmal 50-100% an indirekten Emissionen dazukommen. Das ist aber bei russischem Gas in der Regel auch nicht viel besser, weil da eben auch sehr hohe Methanemissionen bei der Förderung entstehen.
Das heißt, die Klimabilanz von Flüssiggas und russisch importiertem Gas wäre in etwa gleich, wenn wir von den gleichen Mengen ausgehen.
Das ist vergleichbar letztlich, genau.
Die Umwelthilfe sagt auch, dass es eben zu einer schlechteren Klimabilanz kommen wird. Vermutlich ist ein Grund ist, dass die Importkapazitäten von Flüssiggas deutlich höher sein werden als der Anteil des russischen Gases, der eigentlich ersetzt werden muss. Wie viel Flüssiggas brauchen wir denn aus Ihrer Sicht?
Also grundsätzlich muss man in der Diskussion zur Gasproblematik muss man verschiedene Zeitskalen unterscheiden. Und es ist in der Tat so, dass wir jetzt eben vor der Krise circa 500 Terawattstunden, also 500 Milliarden Kilowattstunden russischen Gases importiert haben. Wenn das jetzt wegfällt, aufgrund von eben den politischen Entwicklungen, muss man eben diese Lücke füllen, kurzfristig. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass die Nachfrage zu reduzieren. Und das andere ist, zusätzliche Kapazitäten zu erschließen. Und weil eben diese 500 Terawattstunden eben mehr als die Hälfte unseres ursprünglichen Gasverbrauchs ausmachen, ist es so, dass wir selbst bei sehr starken Einsparmaßnahmen, erfolgreichen Einsparmaßnahmen immer noch eine Lücke haben, die man dann durch zusätzliche Flüssiggasimporte schließen muss. Also insofern bringt das die Schwierigkeit der deutschen Energiepolitik ganz gut auf den Punkt, dass man eben einerseits die Notwendigkeit hat, mittel- bis langfristig aus dem Gas rauszugehen und kurzfristig aber diese Lücke besteht. Und was wir eben aus groben Abschätzungen sagen können, sind so 100 bis 200 Milliarden Kilowattstunden an Flüssiggasbedarf, die wir brauchen, je nachdem, wie erfolgreich wir sind auf der Einsparseite.
Diese Schwierigkeiten in der Energiepolitik hat Robert Habeck, der Klimaminister, ja auch ganz klar in Unbehagen ausgedrückt, als er vor ein paar Wochen in Katar war und auf Gassuche gegangen ist, sage ich mal. Hätte er eine Alternative gehabt?
Naja, also ich glaube, das ist nicht schwarz-weiß. Also es ist nicht so, dass wir ganz ohne Flüssiggas auskommen können die nächsten paar Jahre. Es ist aber so, dass es vielleicht in der aktuellen Politik eine gewisse Unwucht gibt, dass wir eine Überbetonung haben bezüglich Maßnahmen, die Importkapazitäten erhöhen. Und aus Klimasicht ist es natürlich so, dass alles das, was wir an nachfrageseitigen Einsparungen erzielen, das hilft uns auch auf der Klimaseite. All das, was wir an angebotsseitigen Ausweitungen des Gasangebots haben, das wird uns in vielleicht 5 oder 10 Jahren massiv Probleme bereiten in Bezug auf den Klimaschutz. Insofern wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn man eben auch die Betonung stärker verschieben würde zu Effizienzmaßnahmen. Das ist rhetorisch durchaus der Fall.
Welche zum Beispiel?
Also ganz konkret ist es ja so, dass grob gesprochen die Hälfte von unserem Gasverbrauch eben für die Gebäudewärme genutzt werden. Und da sind dann auch Einsparpotenziale, aber die werden nicht von selbst kommen oder die werden auch nur in beschränktem Umfang von selbst kommen oder durch warme Worte. Da wären dann eben konkrete Maßnahmen, Preisanreize, Effizienzprogramme eben sehr wichtig.
Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.